Hallo, liebe Jule. Hallo, lieber Sascha. Wie geht's, wie steht's? Wo seid ihr?
Hi.
Hallo.
Das ist mein erster Podcast mit zwei Gästen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das technisch jetzt funktioniert. Wer zuerst antwortet, also wahrscheinlich erst die Frau, oder? Ist doch die klassische, saubere Vorstellungsregel. Weltfrauentag war diese Woche.
Ja, perfekt. Einfach, wo sind meine Blumen? Wir sind ja auch noch, man denkt jetzt so, wir sitzen so zusammen immer und nehmen da Podcasts auf, aber wir sind jetzt auch in zwei verschiedenen Räumen. Das heißt, es ist völlig random gerade, wir sehen uns auch nicht. Ich fange jetzt einfach mal an zu reden. Wir sitzen in Berlin, in Kreuzberg und haben gerade unseren Podcast Feel the News released und sind deswegen natürlich ein bisschen aufgeregt und freuen uns sehr, dass wir bei dir sein dürfen. Hi.
Genau deswegen seid ihr ja da, weil ich die schon gehört habe, die Folge, und sehr gut fand und ganz großartig fand. Ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben dazu. Die erste Folge ist jetzt am Donnerstag online gegangen, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und heißt Feel the News und ist, wenn ich das richtig, also aus eurem Mund wahrscheinlich nochmal besser formuliert, aber es geht ja nicht nur um News, sondern es geht auch um die Einschätzung, was das bei uns auslöst. Und genau den Ansatz fand ich ultra interessant und fand es natürlich auch mega geil, Sascha, wie du so darauf reagierst und wie du so diese Einschätzung dieser Medienführung auch und wie unterschiedlich, es ist ja 2022, alles ist neu und niemand versteht so richtig, was da gerade passiert und wo das so hingeht. Und ich fand es total abgefahren, dass ihr sehr viel über Angst gesprochen habt. Und wir kennen uns ja gut, wir drei. Wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht, zwei wunderbare Abendessen. Wir haben Torch schon mal zugehört beim Dozieren in Heidelberg. Aber eins muss ich euch sagen, also ich zum Beispiel sitze jetzt hier heute und habe überhaupt gar keine Angst und bin das absolute Gegenteil davon. Vielleicht ist es die physische Distanz dazu, vielleicht ist es auch mein Zutun, aber ich habe sehr, sehr interessiert zugehört bei der Folge und ich fand die ganz, ganz großartig. Aber erstmal hallo Sascha.
Hallo Paul. Ja, dass du gar keine Angst hast, das ist natürlich jetzt erstmal für dich persönlich schön. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich ja weiß, dass du gerade in Bogotá bist, also in Kolumbien, was durch diese Distanz, sagen wir mal, so ein bisschen auch ein anderes Gefühl erzeugt. Aber wir hier vor Ort in Deutschland, wir haben zumindest mitbekommen, ohne dass sich jetzt irgendjemand, und das haben wir in unserem Podcast auch nochmal, glaube ich, 7-mal gesagt, ohne dass sich jetzt irgendjemand hier als Hauptopfer fühlen möchte oder darf in Deutschland, hatte man in den letzten Wochen schon sehr merkwürdige Gefühle, wenn solche Trending Topics bei Twitter aufkamen wie Atomkrieg oder Dritter Weltkrieg und man halt nicht sagen konnte, ey, das kommt aus einem Computerspiel oder das haben jetzt irgendwie ein paar Leute just for fun hochgejazzt, sondern dass da tatsächlich eine Angst vor einem Atomkrieg im Raum stand und eigentlich auch immer noch steht.
Und die ist auch noch aktuell bei dir und bei Jule.
Boah, also ich glaube, es kommen immer wieder so Infos raus. Ich glaube, es ist sehr fragil, diese Angst an sich. Also gerade ist es jetzt die letzten Tage wieder so ein bisschen weggegangen. Ich glaube, auch wenn man sich denkt, okay, es wird sich schon irgendwie auf diplomatischer Seite vielleicht gerade ein bisschen beruhigen. Aber dann gibt es halt so kleine Infos, sowas wie zum Beispiel Tschernobyl ist gerade ohne Strom. Man weiß nicht, wie sich das auswirkt. Wie geht's da weiter? Das sind Infos, die einfach, finde ich, jetzt einen nicht krass ruhig schlafen lassen. Da ist einfach eine geografische Nähe da, von der man natürlich irgendwie denkt, krass, was ist, wenn das passiert? Also dann ist Berlin, wo wir gerade sind, auf jeden Fall näher an der ganzen Sache dran als jetzt Kolumbien.
Und es gibt, muss man vielleicht dazu sagen, durch die Radikalität der Situation gibt es halt auch noch ein riesiges Subset an theoretischen Möglichkeiten, die man dann, wenn man schon mal so ein bisschen im Angstmodus ist, auch alle durchspielt. Als die vor eine Woche ungefähr angefangen haben, das größte Atomkraftwerk von Europa zu beschießen. Ja, dass da einfach Leute darauf geschossen haben, von russischer Seite auf ein ukrainisches Atomkraftwerk. Da haben wir auch gedacht, ey, sag mal, was ist da los und wie schief kann das gehen? Und dann hat man relativ schnell gemerkt, oh, das kann aber wirklich sehr schief gehen. Das kann spektakulär schief gehen. Und plötzlich ist dann noch dieses Subset, nicht nur, dass man denkt Atomkrieg, sondern dass man auch noch denkt, okay, die Russen haben jetzt irgendwie entweder aus Versehen oder halb absichtlich oder wie auch immer noch ein neues Tschernobyl angezettelt mit ihrem Überfall auf die Ukraine. Und das sind schon so Sachen, da haben wir jetzt vielleicht nicht damit gerechnet, als wir vor einem halben Jahr angefangen haben, unseren Podcast Feel the News so langsam zu konzeptionieren. Aber das ist natürlich eine Extremsituation, wo wir merken, wir sind geradezu gezwungen, darüber zu sprechen. Ja? Und das ist auch so ein bisschen von diesem Podcast die Basis gewesen, dass Jule und ich durch aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, aber am Küchentisch immer so gesprochen haben darüber, was eigentlich alles gerade los ist, wie wir das verarbeiten können. Was da zwischen Pandemie und Klimachaos und Sturm und Flut und Gewalt und jetzt eben auch noch Krieg, was da alles zu bewältigen ist und wie man damit umgeht, wie man das einschätzt. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ein 8 Monate altes Kind haben und noch ein zweites in diesem Jahr erwarten. Ja, und das sind so
Glückwunsch. Glückwunsch.
Danke, vielen Dank. Besonders an Jule natürlich. Aber der Punkt ist halt schon, man schaut dann anders auf die Welt und dieses Feel the News hat dann zumindest bei uns auch einen ganz konkreten elterlichen Hintergrund, was die Zukunft angeht.
Hey Paul, mich würde es aber total interessieren, wir haben jetzt in auch der Vorbereitung auf die Sendung natürlich mit vielen Menschen drüber gesprochen, aber was mich die ganze Zeit interessiert ist, wie hast du das in Amerika wahrgenommen? Ich weiß nicht, wie lange du schon in Kolumbien bist, aber also es ist ja jetzt irgendwie seit 15, 16 Tagen Krieg. Kam das bei euch, also ist es in den Nachrichten, ist es Thema oder ist es eher so was, was irgendwo auf der Welt passiert und man spricht da jetzt nicht so mit dem Nachbar oder so drüber?
Also ja, es ist absolut präsent, also es ist voll in den News, aber es ist natürlich, und da fand ich natürlich schon auch, also so, es gibt ja Parallelen zwischen Putin und Trump und es gibt verschiedene, die Isolation ist ja auch ein Thema, wo ihr ausführlich drüber gesprochen habt, wo ich mich sehr erinnert gefühlt habe an genau diese Isolation von Putin, die gerade stattfindet oder die letzten 2 Jahre ja auch stattgefunden hat. Was Ähnliches gab es ja hier auch. Und aber faktisch ist natürlich der alte russische Feind aus amerikanischer Sicht ja irgendwie auch komisch zu fassen aus den letzten 6, 7 Jahren heraus. Zumindest ich wohne erst seit 6 Jahren hier. Und da war es ja schon so, dass, also hat jetzt Trump mit Russen, mit russischer Spy-Software, Hillary Clinton, also so richtig war das ja kein Pro, Contra, hin oder zurück. Aber es gibt natürlich sehr viel Diskussion darüber, wie die Haltung sein soll. Interessant ist natürlich wieder, dass Biden, der sehr, sehr schlechte Umfragewerte hatte, jetzt wieder hochgeht, weil er anscheinend das aus amerikanischer Sicht die Umfragewerte jetzt zufriedenstellender sind, weil das anscheinend gut handelt bisher. Zumindest sagen das die Zahlen, die Umfragen. Aber de facto ist es natürlich ein Riesenthema, das was tatsächlich gerade sehr intensiv, und das ist vielleicht sogar eine Parallele zu Deutschland, der Benzinpreis. Also wir haben in Amerika ja immer traditionell einen sehr, sehr, sehr geringen Benzinpreis, weil Amerika selbst sehr viel Öl selbst fördert auch. Und gerade in Kalifornien, wo ich lebe, sind in den letzten 10 Jahren die Quoten erheblich verändert worden und erheblich in Richtung Russland. Also sehr viel russisches Öl importiert worden. Mit klarem, große Nummer 1 der Staaten in Amerika. Und deshalb ist der Benzinpreis da so hoch wie noch nie und auch verglichen mit Amerika, glaube ich, teilweise doppelt so hoch. Und das wiederum ist natürlich ein Riesenthema gerade. Vor allem, weil in Kalifornien ja durchaus Tesla auch, die Elektroauto-Besitzer machen sich schon auch jetzt nicht direkt lustig, aber die formulieren das auch. Und das ist was ich zumindest intensiver wahrnehme. Und in meinem Umfeld habe ich wenig über Ukraine diskutiert, aber sehr viel über Benzinpreise. Und das ist dann schon auch interessant, finde ich, wie so der zwischenmenschliche Ablauf von sowas geht. Was aber schon stattfindet natürlich ist, dass die visuellen Medien, und das ist was ich ja wirklich faszinierend finde, und da habe ich euch auch wirklich fasziniert zugehört, wie diese die Instagrammable Verarbeitung eines Konfliktes, eines Krieges. Das haben wir ja gar nicht. Und ich fand auch diese zeitliche Einordnung, weil den Vergleich, den ihr gesagt habt oder den Sascha, glaube ich, gesagt hat mit 9/11, der so als erster, da war ich 20. Sascha, ich glaube, wie alt bist du?
Ein bisschen kaum spürbar.
Ja, wir sind quasi Minuten, gleich alt und Minuten, dementsprechend Alter. Ist das ja die gleiche, also so ähnlich, das war die erste wirklich außer Kontrolle Situation finde ich zumindest in meiner Wahrnehmung als Kind. Ich bin als Kind mit meinen Eltern, wir haben auch darüber lange diskutiert, sind wir sehr Ho Chi Minh und wir hatten viele amerikanische Soldaten, da waren sehr viele Demonstrationen, aber so richtig gecheckt habe ich nicht, warum jetzt irgendwie Vietnam irgendwie ein Konflikt sein sollte oder was auch immer. Der erste wirkliche ehrliche Einschnitt war 9/11, ohne irgendeine Frage. Und gegebenenfalls ist das ja jetzt auch der erste Einschnitt, wo das als Deutsche ja auch wahrnehmbar wird. Und das finde ich total faszinierend, wie das da ist. Und natürlich ist das in Amerika schon so, dass auch mein Umfeld, die persönlichen Geschichten, die Bombardierung von Krankenhäusern, von Kindern, die finden natürlich sehr intensiv statt. Wie man damit umgehen soll, ist, glaube ich, ähnlich ohnmächtig wie in Deutschland. Und ich finde, also gleichzeitig nehme ich aber in meiner bescheidenen Welt, in meinem Insta-Feed und in meinen Gesprächen, die ich mit Deutschen führe, finde ich es auch faszinierend, wie die Hilfsbereitschaft ist. Also auch das, ich finde das zutiefst beeindruckend, wenn ich die Bilder vom Berliner Bahnhof sehe, wenn da Geflüchtete ankommen und wie das funktioniert, und finde das faszinierend, dass die Gemeinschaft ja funktioniert und dass alle bereit sind, Leute aufzunehmen und das ja und also zumindest in meiner Wahrnehmung, und das finde ich auch total interessant.
Mich würde voll interessieren, also ich habe auch ein bisschen gerade das Gefühl, dass, weil die Nachrichten einfach so voll sind von düsteren Nachrichten und wirklich auch von Bildern und Videos, die man, finde ich, schwer aus dem Kopf bekommt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sich auch so Social Media technisch dran festhalten, sich auf diese Hilfe zu konzentrieren, die auch zu teilen. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist gerade die Art von Nachricht, die ich total gerne konsumiere, weil ich das Gefühl habe, ich beschäftige mich noch mit dem Thema, aber mal mit einem Aspekt, der zumindest so ein bisschen hoffnungsvoll ist, und man sieht halt so, okay, die Menschen helfen alle. Ich habe mich aber lange gefragt und ich habe noch keine richtige Antwort drauf, wie ich das finde, dass Leute, es gibt auch echt Accounts, wo ich das Gefühl habe, die haben wirklich gar nichts davon mitbekommen. Also sie haben sich schon irgendwie dazu geäußert und sagen halt, Leute, das Leben muss weitergehen, ich poste jetzt irgendwas anderes, dass ich mal so ein bisschen Ablenkung habe. Und ich frage mich, wie du das siehst, weil du hast ja schon auch einfach, also ich würde sagen, Social Media technisch hast du ein ganz feines Gespür dafür, was man wie machen sollte und was nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wahrscheinlich gibt es Menschen, denen das ja auch wirklich hilft, und ich will das jetzt nicht judgen, aber mir selbst geht's halt so, ich kriege das nicht ganz hin, wenn ich jetzt so Accounts sehe, die so einfach so dumb shit den ganzen Tag posten. Dann denke ich mir so, weiß ich nicht, das will ich gerade nicht. Ich bin aber auch so hilflos, dass ich mir denke, also ich will auch nicht den ganzen Tag Leute sehen, die irgendwie, weiß nicht, Kriegsgefangene oder so posten. Also kannst du das verstehen, diesen Gedanken, und wie ist deine Haltung total dazu?
Das ist ultra schwierig. Ich persönlich kann ja nur aus der Instagram-Welt herausreden und vielleicht auch ein bisschen aus der Podcast-Welt, wo es für mich total schwierig war, das einzusortieren. Also ich habe sehr jongliert mit Gästen, um das nicht zu thematisieren, weil eben teilweise auch ich mit Leuten was aufnehmen wollte, die gegebenenfalls dem nicht gerecht werden, wenn ich da so mit meinem Laber öffentlich, also weißt du, so, ich bin ja kein inhaltlicher, aber also unter anderem ist das Gespräch jetzt hier ja auch ein Umgang damit, weil ich war zutiefst davon berührt, was ihr da am Donnerstag rausgebracht habt. Schreib euch sofort ja und sag, ey, wollen wir das nicht am Samstag kurz, klein und direkt und so machen, weil ich das großartig finde, wie ihr es verarbeitet habt. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und bei mir in meinem Herzen, also ich habe da zwei Seiten, ich habe das Passive und das Aktive. Also wenn ich aktiv von mir aus poste, dann glaube ich, habe ich für mich die Abkürzung genommen, ich bin der falsche Account für wirkliche Informationen. Ich versuche darauf hinzuweisen, wo richtige Informationen da sind. Das habe ich mehrfach jetzt getan und habe das da. Und ich habe schon auch echt relativ viel zurückgeschraubt an so völlig lapidaren Sachen, sagen wir es mal so. Ich finde, das Bauchgefühl ist da entscheidend, und das kann man da auch machen, und das ist auch total egal, ob man damit Geld verdient oder ob man irgendwem was zugesagt hat, oder also jeder Kunde, der eine Instagram-Aktivierung bei dir gebucht hat, hat dafür natürlich Verständnis, wenn du sagst, ich will das jetzt gerade nicht, weil mein Bauchgefühl nicht dafür ist. Das stimmt einfach nicht, dass man das muss. Ich glaube trotzdem, dass auch das Bauchgefühl sein kann, ich habe jetzt ein Bedürfnis, das normal weiterzumachen, und natürlich bin ich jetzt im Aktiven, versuche ich das so zu machen, wie ich das will. Und das habe ich aber schon immer gemacht. Also weißt du, so, ich habe, da kommt ja die Hip-Hop-Vergangenheit bei uns raus, dass man nicht so zielgerichtet, also weißt du, so, ich will das machen, wo ich hinten dran stehen kann. So. Und das ist für mich die allererste Schranke, und das ist erstmal egal, was andere Leute finde ich, also ob das Leute beurteilen oder anders. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gut oder schlecht oder was auch immer gelingt. Mhm. Aber ich poste ja auch mal 2-3 Tage nichts. Ich finde, und jetzt kommt die passive Seite, wenn ich was konsumiere, muss ich auch sagen, dass es mich nicht besonders stört, wenn Leute einfach ganz normal weiter posten, weil ich da nicht so kritisch bin. Also ich bin, weil de facto sind das meist Leute, die ja sowieso durchaus lapidarere Sachen posten, weißt du? Und ich ohne jetzt dazu wertend zu werden, also so ich zum Beispiel, wenn ich nach Deutschland komme, schaue gerne Fernsehen. Und dann schaue ich auch gerne RTL 2 und da gucke ich auch gerne Frauentausch. Und aber auch manchmal schaue ich, keine Ahnung, eine gute Talkshow, wo du vielleicht zu Gast bist, lieber Sascha. Und das sind unterschiedliche Sachen, finde ich. Und in beiden Beispielen nehme ich was wahr. Und aber was ich nicht will, ist, dass auf RTL 2 auf einmal mir politische Sachen erklärt werden und genau andersrum. Und deswegen nehme ich die Insta-Accounts, die ein bisschen lapidarer sind und die, keine Ahnung, darüber posten, dass jemand, heute bin ich einkaufen und ich nehme einen Wagen und mache da Nudeln rein. Von denen erwarte ich nicht, dass die mir irgendwie was erklären und die können meines Erachtens auch genauso weitermachen. Und das mute ich da. Aber also de facto habe ich also relativ viel
es gibt halt, gemutet. Ich möchte da vielleicht ein bisschen so eine Art Lanze brechen für diejenigen, die manchmal sehr von oben herab zurechtgewiesen worden sind. Wie kannst du jetzt über dein neues Buch reden? Wie kannst du jetzt über deinen neuen Podcast reden? Wie kannst du jetzt über dieses Projekt XY sprechen? Wie kannst du jetzt weiter irgendwie Influencerin sein, wo doch jetzt gerade Krieg ist? Und da möchte ich so ein bisschen sagen, dass natürlich ist es eine Extremsituation, vollkommen klar, zuallererst für die Menschen in der Ukraine. Und natürlich spüren wir das hier aufgrund der Nähe und dass das einfach fast in Echtzeit man zusehen kann, wie Millionen Menschen fliehen und dass hier viele Geflüchtete auch hier sind. Natürlich ist das relativ nah dran, aber ich würde immer sagen, es ist eine so unfassbare Extremsituation, auch gerade was so Atomkriegsangst angeht, dass jeder und jede da seine eigene Weise der Verarbeitung hat. Und ich würde mich sehr hüten, das komplett von vornherein zu judgen. Ich würde schon sagen, ab einem bestimmten Level von Tone Deafness, wie man das so sagen würde. Also wenn jemand wirklich so komplett kreuz und quer liegt und auch einfach Scherze macht, die vielleicht gar nicht gehen. Und dann könnte man vielleicht schon anfangen zu sagen, naja, du, das ist jetzt vielleicht gar nicht so sinnvoll. Aber sogar in solchen Fällen würde ich sagen, ist es verdächtig oft so, dass gerade in solchen Extremsituationen, wo man aber nicht unmittelbar betroffen ist, so eine bedrückte Stimmung, die dann angeblich gehalten werden soll, eher das noch verstärkt und dass so ein Quäntchen Normalität, auch gerade nach 2 Jahren Pandemie, mein Gott, so ein Quäntchen Normalität sogar in solchen Extremsituationen sinnvoll sein kann. Also ich würde jetzt niemanden verurteilen, der sagt, nein, ich muss jetzt einfach erstmal weitermachen. Und das halte ich für eine wichtige Erkenntnis, dass man sich nicht fragt, ist diese Person nach meinen Maßstäben jetzt angemessen umgegangen mit der Situation dieses Kriegs, sondern dass man eher fragt, ist die Angemessenheit von der Person selbst aus? Ist das denn in Ordnung? Ne? Und das greift so ein bisschen in das, was du gesagt hast, Paul, nämlich, dass es Leute gibt, bei denen wäre es auch, also das würde aussehen wie eine Pose, wenn die jetzt auf einmal irgendwie sagen, hier, wir haben diese Ukraine-Situation und mach doch mal dieses und jenes. Dann würde man denken, ja, du springst jetzt auf den Zug auf, aber du hast eigentlich weder Bock, dich damit zu beschäftigen, noch weißt du im Detail, was los ist. Also lass es einfach lieber. Und dann muss man aber auch gnädig gegenüber den Leuten sein, die sagen, nee, ich lasse es. Ich kenne mich nicht gut genug aus. Ich versuche zwar zu helfen, vielleicht mache ich das auch im Geheimen, vielleicht möchte ich das auch nicht öffentlich machen, aus x Gründen. Und ich bin aber trotzdem jemand, der den Respekt verdient, weil wir eine Extremsituation haben. Das wäre so mein Take darauf.
100%ig. Und ich finde auch, also da muss ich wirklich eine Lanze für Joko zum Beispiel brechen, der seit 11 Tagen die ganze Zeit Aktionen postet dazu. Das finde ich sensationell.
Das ist echt und so aus krass, einer,
da bin ich voll der Fan von und das ist super geil. Führt das dazu, dass jemand, der das nicht macht, in meinen Augen ein Arschloch ist? Nein, auf keinen Fall. Also ich finde das genau der Ansatz, nicht zu judgen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und ich finde einfach positive Beispiele großartig. Und das finde ich, und also dafür liebe ich Joko, dass er so Sachen macht und eben nicht jetzt andere Sachen macht. Aber gleichzeitig finde ich es voll okay, wenn Leute, ey, Casper hat ein Album rausgebracht an dem Tag, in dem, also wie, weißt du, der arbeitet jahrelang an diesem Kunstwerk. Und das ist dann ja erstmal schlechtes Timing. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat er es verdient, über sein Album, was großartig ist, was ein Mega-Album ist, darüber zu reden und gegebenenfalls es davor und danach zu stellen, ja, mag jetzt sein und so. Also so war auch mein Umgang. Ich habe jetzt schon immer am Anfang und am Ende gesagt, hier ist der falsche Ort. Ich kann mich ja auch, keine Ahnung, ich nehme dann schon auch die dumme kurze Abkürzung bei mir, dass ich sage, ich bin zu dumm. Bin ich ja auch. Ich bin ja nicht so schlau. Dementsprechend,
du tust immer nur so. Aber das ist einfach nicht wahr.
Und aber trotzdem bin ich natürlich auch zu distanziert dazu. Also das muss ich ja schon sagen. Ich kann keine politische deutsche Position dazu, weil ich in L.A. wohne. Also was soll ich dazu beitragen? Das überlasse ich anderen und weise darauf hin. Und da gibt es ja auch sensationelle Accounts, die wirklich großartige journalistische Arbeit jetzt tun und leisten und Medien aufbereiten, sodass sie konsumierbar sind. Das finde ich schon echt abgefahren. Das gab es ja alles vor 6 Jahren nicht. Es hat nicht existiert.
Finde ich auch echt krass. Ich finde es auf der anderen Seite auch echt schön, Accounts zu folgen, die vielleicht gar nicht so krass politisch irgendwie drin sind und die jetzt auf eine Weise reagieren und sich vielleicht auch, man hat so ein bisschen gesehen, die haben sich nicht nur politisiert, sondern die haben eine Empathie. In Deutschland muss man auch sagen, sind ja einfach extrem viele Menschen auch einfach persönlich betroffen, weil sie entweder in der Ukraine oder in Russland Familienmitglieder haben oder irgendwie Wurzeln haben. Und auch das fand ich total interessant zu sehen, wie Leute, die das nie zuvor gemacht haben, das jetzt auf eine Weise hinbekommen durch eine persönliche Betroffenheit, die mich total mitgenommen hat und auf eine ganz andere Weise berührt hat, als es wirklich auch, finde ich, Accounts. Luisa Della zum Beispiel war gestern Abend am Hauptbahnhof in Berlin und hat einfach so die Lage mal kurz versucht zu schildern, hat versucht zu erklären, hat dann gleich politische Zusammenhänge hergestellt. Da war so viel drin, wo ich mir dachte, krass, das hätte ich eigentlich so, irgendwie kennt man diese Arbeit so, wie du es gerade schon sagtest, von der ARD oder so, wird irgendwie von irgendwelchen journalistischen Teams, die dann auch den Background haben und die geht dahin, macht eine Insta-Story und es ist einfach auf den Punkt, was da genau passiert. Und das finde ich schon, Shoutout an dieser Stelle an Luisa Dellert und ganz viele andere, die das machen gerade.
Ja, es ist ja einfach auch so, dass es in ganz vielen Facetten man in solchen Extremsituationen, auch gerade bei diesem Konflikt in der Ukraine, wo einfach wahnsinnig viele Leute extrem Social-Media-affin sind, dass man die Kraft der sozialen Medien von einer ganz anderen Seite kennenlernt, und zwar im Guten wie im Schlechten. Da wird eine Nähe hergestellt, und ich glaube, das ist schon nochmal von der gefühlten Nähe des Ukraine-Kriegs, das ist schon nochmal eine Ebene drüber als die Konflikte, die wir davor sehen konnten, aus Deutschland zum Beispiel, was den Syrien-Krieg angeht, der aber auch schon ziemlich in den sozialen Medien verbreitet worden ist. Aber jetzt hat das eine Intensität erreicht, von der ich glaube, dass sie unprecedented, dass das wirklich ein Niveau darstellt, das man so vorher nicht kannte. Unter anderem auch, weil die sozialen Medien schneller und direkter geworden sind in den letzten 5, 8, 10 Jahren, weil wir eine Plattform haben wie TikTok, wo ganz viele junge Leute jetzt über Jahre trainiert haben, wie ich auch komplexe Sachverhalte in ein ganz kurzes 15, 20, 30 Sekunden Narrativ reinpresse. Und wie da sehr, sehr viel geschieht auf einer Ebene, die bisher undenkbar war, nämlich quasi eine Art KriegsalltagsinfluencerInnen, die einem eine Kriegsberichterstattung im Social-Media-Influencer-Kontext machen. Und es hört sich pervers an, aber es ist eigentlich das Gegenteil von pervers, weil ich glaube, dass so eine ganze Generation viel stärker fühlt, was eigentlich Krieg wirklich bedeutet. Denn ganz ehrlich, natürlich sind das Horrorbilder, und ich sehe jeden Tag Bilder, von denen ich mir wünschen würde, ich hätte sie nicht gesehen. Viele davon gar nicht absichtlich, aber man sieht das, man kriegt das so mit. Aber natürlich kennt man viele von diesen Bildern schon auch aus anderen Konflikten, aus Filmen, aus anderen. Also man kennt zerbombte Häuser. Man kennt auch, dass Leichen auf der Straße liegen. Und man findet es einen totalen Horror. Ja, aber die Nähe, die durch die sozialen Medien im Jahr 2022 entsteht, die ist aus meiner Sicht stärker und heftiger und damit auch viel, viel schwieriger zu bewältigen als je zuvor.
Hundertprozentig. Und ich glaube auch, die Und da gibt's ja zweierlei Sachen. Also es ist die eine Sache, gebe ich dir hundertprozentig recht. Und die andere Sache, also was ich auch faszinierend finde in meiner kleinen Bubble, ist diese, ich sag mal, Charity-Insta-Game. Das hat sich ja auch komplett neu entwickelt. Und ich folge schon seit anderthalb Jahren einem Typen, der ist Charlie. Die nennen sich irgendwie Dream Factory. Ich finde das nicht unbedingt immer gut. Ich folge dem aus reinem Voyeurismus, weil ich sehen will, mit welchen Mitteln die so arbeiten, die aber ausschließlich, also wirklich ausschließlich Instagrammable Charity-Arbeit machen. Und ich schon hinterfrage, ob das, was da so im Vordergrund steht, ob wirklich das Problem im Vordergrund steht. Also die gehen halt durch Drive-Thrus und fragen einen Starbucks-Barista, was ist dein großer Traum? Und dann sagt er, ich will Musiker, Sänger werden. Und dann nehmen sie ihn und schreiben dann halt groß 2000 Leute an, die irgendwie Musik machen. Und dann nehmen sie einen Song mit Chris Brown auf. Und dann darf der den einmal performen in Las Vegas. Und das ist natürlich auf Instagram perfekt amerikanisch zu vermarkten als
so MTV made.
Der Traum. Ey, volle Kanne. Und das Krasseste ist, und das hat der auch gemacht, der hat so einen Obdachlosen auf einem Parkplatz angesprochen und hat gesagt, ja, was willst du denn werden? Und der wollte Maler werden und der hat es immerhin hingekriegt, dass Will Smith dann auf der Premiere auf der Galerieausstellung war und dass der Millionen verdient hat innerhalb von einem halben Jahr. Also das ist schon echt faszinierend, das zu sehen. Und ich glaube auch schon, und ähnlich auch da ist aus der amerikanischen Sicht heraus zumindest, die ja nun mal meine Bubble ist. Ich wohne da und es sind meine Freunde auch zwischendrin. Live to the Max ist so ein Typ oder die Yes Theory Leute oder Benny Ortega. Die sind alle an die ukrainische Grenze geflogen und haben das durchaus auch Instagrammable gemacht. Natürlich, da kommt ja so ein bisschen, und da ist der Amerikaner schon nochmal ein bisschen kommerzieller, sage ich mal so. Also da heiligt ja der Zweck alle Mittel. Also da ist ja jede Insta-Story, wenn danach ein Swipe-Up zu einem GoFundMe kommt, egal wie viel da entsteht, rechtfertigt dann, dass du Schicksale filmst und auch die so filmst, dass sie besonders schlimm rüberkommen. Also bei mir zieht sich da teilweise zusammen. Mit denen habe ich aber telefoniert zum Beispiel jetzt vor 3 Tagen, weil es mich einfach interessiert hat, wie läuft's da? Und die sind fast schon frustriert. Es ist jetzt übertrieben, aber die waren so, naja, theoretisch, wir haben jetzt $350.000 gesammelt, weil die eine große Community auch haben, wollten die vor Ort auch wirklich platzieren. Die sagen aber, sie gehen von Grenzübergang zu Grenzübergang und dort sind ausreichend Leute vorhanden. Zumindest war ihr Eindruck das so. Und sie wissen gar nicht so richtig, wie sie es platzieren sollen, weil die Hilfsbereitschaft fast zu groß ist. Also das schon fast übersteigt. Und das finde ich wiederum ein großartiges menschliches Zeichen, dass ja auch ganz viele Leute gar nicht darüber reden und gar nicht so. Und da muss ich, also weil du jetzt gerade auch von der Syrien-Krise gesprochen hast, das war ja durchaus auch was zumindest in meiner Wahrnehmung sich dann irgendwann versandet hat. Was total schrecklich war, fand ich.
Ja, da gibt's übrigens ein sehr interessantes, auch wenn man das mal ein bisschen nachlesen möchte, da gibt's eine sehr interessante Betrachtungsweise. Also am Anfang März, vor einer guten Woche ungefähr, ist im New Yorker erschienen ein Artikel von Kyle Chaika, so heißt diese Person, Watching the World's First TikTok War. Und der handelt davon, dass sehr, sehr viele junge Menschen diesen Krieg tatsächlich hauptsächlich über TikTok wahrnehmen. Weil das natürlich auch das Social Media Network der Stunde ist. Chinesische Firma dahinter mit noch einer ganz eigenen Problematik diesmal versehen, was solche politischen Sachen angeht. Aber die nehmen das über TikTok und die entsprechenden TikTok-Formate wahr. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und die Wirkmacht davon, die kann man erkennen, wenn man sich anschaut, dass am letzten Donnerstag, am 10. März, tatsächlich das Weiße Haus und die Sprecherin des Weißen Hauses, also direkte Sprecherin von einem amerikanischen Präsidenten, die hat 30 Top-TikTok-Influencer aus den Vereinigten Staaten zusammengesammelt und hat die von ihrem Security Council briefen lassen. Da hat also das Weiße Haus 30 TikTok-Influencern gesagt, was da für Hintergründe sind, hat Fragen beantwortet, hat auch so Fragen beantwortet, was würde denn passieren, wenn die jetzt eine Atombombe werfen in Russland, wie würde die Vereinigten Staaten da reagieren, was mit der NATO und so weiter und so fort. Das heißt, welche Hilfe gegeben wird. Da spielt jetzt, wo du sagst, ja, Amerika ist da weiter, ja, die sind nicht nur weiter, sondern da spielt das jetzt auf einer Ebene die Rolle, dass das Weiße Haus sich darum kümmert, was auf TikTok von den meistgesehenen Stars gesagt wird, weil die ganze Generation das über TikTok wahrnimmt.
Wobei ich trotzdem das interessant finde, wie lang das, weil gerade wenn Social Media involviert ist, finde ich, ist die Aufmerksamkeitsspanne trotzdem auch relativ gering auf Dauer. Das haben wir zum Beispiel bei Black Lives Matter gesehen, wo die Leute auch wirklich danach dann irgendwann geschrieben haben, hey, es ist immer noch ein Problem, es ist immer noch da und ihr postet halt jetzt nichts mehr. Jetzt ist irgendwie so dieses schwarze Bild, das man gepostet hat, ist jetzt, rutscht halt so runter in der Timeline und ist ein bisschen weg. Ich glaube, das ist hier nochmal auf jeden Fall was anderes und es bleibt länger in den Medien. Aber die Frage ist natürlich schon, diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, die gerade da ist, wie lang bleibt die und schwenkt die vielleicht auch irgendwann um? Ich meine, wir hatten das 2015 schon mal, da mache ich mir schon Sorgen und denke mir so, ey, es kommen so viele Menschen an, das ist wahrscheinlich sogar historisch die größte Flüchtlingsbewegung, Geflüchtetenbewegung in sehr kurzer Zeit. Ja, wie ist es schaffbar und hoffentlich helfen die Leute weiter, hoffentlich ist diese Willkommenskultur, die gerade so extrem ist, hoffentlich besteht die auch weiter so.
Ach, da bin ich aber ganz guter Dinge. Also so, ich in meinem Umfeld gab es so viele Leute, die wirklich intensivste, also schon in der Syrien-Krise oder in dem Krieg dort so viele aufgenommen haben und auch langfristig integriert haben. Also da glaube ich total an uns als Gesellschaft, dass das funktioniert, weil also am Ende gibt es ja nur geringe Anzahlen von AfDlern und alle anderen. Also jeder normale Mensch versucht ja jetzt zu helfen und das wird, glaube ich, auch funktionieren, diese Menge aufzunehmen. Oder zumindest
ja, bin ich gar nicht so sicher. Also ohne, dass ich das jetzt schlecht reden will, was da passiert. Und auch ich glaube auch, dass diese Aufmerksamkeitsspanne eine Problematik ist, die man irgendwie wird umschiffen können, weil früher oder später die Wirkmacht von derart vielen Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen, auch ganz real ist. Da muss man gar nicht mehr auf TikTok gucken, dann muss man einfach nur auf die Straße schauen. Und ich glaube, das wirkt auch. Ich sehe aber schon, das hat Julia ja gerade auch mal gesagt, die Größenordnung ist eine so unfassbare, dass ich mir nicht sicher bin, ob das nicht irgendwann, wie drücke ich das jetzt aus, damit es nicht bösartig klingt, ob das nicht irgendwann einen Punkt erreicht, der die Erschöpfung zu groß werden lässt. Denn was sehr deutlich geworden ist, ich meine, wir leben hier in Berlin und Berlin gehört einfach zu den dysfunktionalsten Millionen Weltstädten in der westlichen Welt. Hier funktioniert wirklich verstörend wenig und das meistens auch noch echt nicht gut. Und man kann sehr deutlich sagen, dass wenn in den ersten anderthalb Wochen nicht Tausende, wenn nicht Zehntausende Privatpersonen einen unfassbaren Organisationsaufwand und Arbeitsaufwand geleistet hätten, dann wäre Berlin komplett zusammengebrochen. Die waren halt auf 2000 Geflüchtete eingestellt, es kamen aber 60.000. Und das sind so Situationen, da würde ich denken, okay, wie lange können denn diese privat helfenden Menschen das durchhalten? Und wie lange schaffen sie es auch ohne die Unterstützung, die ist dann langsam angelaufen, aber eben langsam und auch Berlin-Style, ja, wie ohne die Unterstützung des Senats oder ohne die Unterstützung von der Polizei. Ja, wir haben Berichte gehabt, dass am Hauptbahnhof es wirklich ein Problem gab mit Menschenhändlern, die versucht haben, einfach Leute sofort abzufischen, noch aus dem Zug rauszuholen und dass einfach viel zu wenig Polizei vor Ort war, weil die halt auch andere Sachen zu tun hatte. Und das ist halt so Berlin und das ist so.
Und das machen gruselig. Bis heute, oder das haben bis vor ein paar Tagen wirklich ehrenamtliche Menschen gemacht, die dann die Leute vom Gleis bis zu den Zelten gebracht haben. Ich habe heute Morgen ein Interview mit dem Chef der Bahnhofsmission in Berlin gehört, der meinte, unsere HelferInnen sind so krass an ihrer Kapazitätengrenze, die sind überarbeitet, die können nicht mehr. Das, was hier gerade passiert, ist völlig landunter. Und das finde ich schon krass, weil wir sind einfach noch nicht an dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt sind dann langsam alle da, sondern das wird einfach krass, glaube ich. Und ich finde es total schön, da auch drin zu sehen, hey, wir schaffen das. Ich fand das damals so stark. Also es hat für mich meine Achtung vor Angela Merkel auf jeden Fall nochmal bei all den weirden Sachen, die sie gemacht hat, dachte ich mir bei diesem Satz so, ey, das hat mich so mit Wärme erfüllt und ich fände es total schön, wenn man da auch erstmal reingeht und nicht sofort sagt, ja, aber hoffentlich helfen die Leute dann auch die ganze Zeit, das stimmt schon. Trotzdem, das haben wir auch im Podcast so ein bisschen uns als Aufgabe gemacht, wollen wir die Ängste der Menschen und auch die Zweifel der Menschen da zumindest besprechen und ernst nehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Problem werden kann. Ich finde es gerade wahnsinnig toll, wie es ist. Und ich hoffe, dass wir es hinbekommen. Und ich glaube auch, dass es dann eine Partei wie die AfD steht dann natürlich extrem dumm da, wenn die aus 2015 so ein Problem gemacht haben und jetzt ist es einfach 10-mal so viel und man kriegt es halt hin. Wie toll wäre das? Also ich glaube, da ist auch ganz viel Material drin, wo man hoffen kann und Hoffnung schöpfen kann. Aber ja, ich glaube, es bleibt einfach spannend und ich glaube, was wir auch irgendwie aus 2015 gelernt haben, ist, dass es halt Menschen gab, die Zweifel hatten, die man vielleicht hätte früher ernst nehmen müssen oder einfangen müssen oder mit denen sprechen müssen, dass sich eben nicht diese Lager bilden. Ich finde immer, diese Spaltung der Gesellschaft ist so ein schwieriger Begriff, aber früh drüber zu reden und früh zu sagen, hey, man kann sich auch hier exhausted und fertig und ja, alles fühlen, das ja war uns schon wichtig im Podcast, dass es so ankommt.
Finde ich auch gut. Also ist auch hundertprozentig, ich nehme da ja nur immer die notorische Gutseher-Position ein, dass ich ein Grundvertrauen dazu habe und dass ich mir, genau deswegen habe ich ja keine Angst, weil ich ein Grundvertrauen in die Menschen habe. Und weil aber auch mein Umfeld ja durchaus bereit ist, da zu helfen. Nichtsdestotrotz, also ja, klar ist das alles eine Riesenaufgabe, aber ich glaube, wenn wir die schaffen, ist es einfach auch ein großartiges Gefühl hinten dran. Ja. Und da haben wir auch bewiesen, dass, und ich finde schon, dass, also das könnt ihr mir vielleicht ein bisschen besser erklären, aber in meiner Wahrnehmung ist es ja alles jetzt nicht so einfach aus Putins Sicht gelaufen, wie er es, glaube ich, erwartet hat, oder? Also ja. Und einer der Gründe ist ja das neue Zeitalter, die Gegenwehr, die Kommunikation, die Hilfe, die, also so nehme ich das zumindest wahr, dass er sich das ein bisschen anders vorgestellt hat, oder?
Auf jeden Fall. Das hat er sich sehr anders vorgestellt, auch wenn jetzt natürlich ständig behauptet wird, ist alles nach Plan. Aber wir haben eine Vielzahl von High-End-Experten, die das Gegenteil sagen und die das auch realistisch einschätzen können. Michael Kaufman zum Beispiel, Directors, der in Washington bei einem Think Tank der Navy, der einer wichtigsten Think Tank der Navy, Russland-Experte ist, der so gilt also der Militär- und Russland-Experte, der sehr präzise versucht hat nachzuvollziehen, was ist passiert, was hätte passieren sollen, was ist auch typisch für russische Kampf- und Militärstrategien und wo vollkommen klar ist, die haben sich komplett verrechnet. Es gibt inzwischen das Gerücht, dass Putin mehrere FSB, das ist der Geheimdienst in Russland, mehrere FSB-Chefs einfach unter Hausarrest gestellt hat, Generäle entlassen hat, weil er einfach dachte, wir kriegen das in 3 bis 8 Tagen einfach locker über die Bühne, einfach nach Kiew kurz besetzen, Regierung erschießen, dann ergeben sie sich schon und die wollen ja auch befreit werden. Und das ist tatsächlich, das scheint tatsächlich sehr stark so zu sein, also wenn es so viele Experten sagen. Aber daraus folgt natürlich, um jetzt mal diesen Bogen zu schließen, dass plötzlich Putin frustriert ist, wütend zu sein scheint, die ganze Gemengelage nicht mehr so stark unter Kontrolle hat, wie er geglaubt hat, dass es so ist, um es zusammenzufassen, dass er sich in die Ecke gedrängt fühlt und dass daraus eine sogar noch viel gefährlichere Situation entstehen kann. Das ist, glaube ich, jedem klar, ne? Weil wenn so ein autoritärer Diktator, der ganz offensichtlich auch von der Realität etwas sich entfernt hat, wenn der in sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann besteht, glaube ich, und da muss man jetzt nicht küchenpsychologisch argumentieren, da kann man ganz einfach auch aus den Erfahrungswerten heraus das sagen, dann besteht die Gefahr von jemandem, der sagt, ja, nach mir die Sintflut, jetzt alles scheißegal, jetzt volle Möhre drauf. Und was das bedeuten kann, das erahnen wir ja alle.
Aber ist nicht, also da würde ich da mal, ist nicht, hat nicht Gaddafi zum Beispiel gezeigt, dass genau das dann doch gegebenenfalls schnell anders geregelt wird?
Also ich kenne mich jetzt in den internen russischen Sphären nicht ausreichend gut aus, um zu sagen, dass auf jeden Fall zeitnah ein Putsch möglich ist. Ich würde sowas nie ausschließen und es gibt ein paar Stimmen, die ich gelesen habe von berufener Seite, die sagen, das ist theoretisch möglich, aber die Chance ist vergleichsweise klein. Putin ist seit 1999 am Start. Der ist ein ehemaliger KGB-Offizier, der war zwischendurch der Chef des Inlandsgeheimdienst, FSB, der ist mit allen Wassern gewaschen, was Unterdrucksetzung angeht, was irgendwie ein ganz feines Machtnetz angeht. Sonst wäre er nicht so lange dort an der Macht gewesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sehr intensiv Vorkehrungen getroffen hat, genau dafür. Ja? Also das ist schon, es gab noch nie eine Person in der Geschichte, die so lange die Hand auf Atomwaffen hatte wie Putin jetzt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da merkt man auch, das kam ja heute so zufällig, da merkt man auch, warum Demokratie so eine sinnvolle Veranstaltung ist. In Russland herrscht ja einfach keine Demokratie mehr. Aber Demokratie ist auch deswegen eine sinnvolle Veranstaltung, damit ein, sagen wir mal, in die Ecke gedrängter autoritärer Knalldackel wie Putin nicht ein derartiges Horrorszenario anrichten kann. Schon alleine dafür eignet sich Demokratie ganz hervorragend, dass eine durchgeknallte oder eine zutiefst bösartige Person nicht so viel Schaden einrichten kann, wie Putin das jetzt tut.
Naja, die Frage ist natürlich aber schon am Ende, da reden wir auch wahnsinnig viel drüber und spekulieren natürlich, man weiß ja gerade nicht, was passiert, aber wie endet das Ganze? Was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und ich glaube schon auch, dass die Sanktionen, Sascha, da hast du ja auch diese Woche im Spiegel einen ganz interessanten Artikel drüber geschrieben, diese Sanktionen sind auf jeden Fall für das russische Volk, für die Menschen dort spürbar, und zwar so krass spürbar, dass man sich natürlich schon fragt, wie lange hält Putin das aus, wie lange, wenn er selbst damit rechnet, okay, das sollte eigentlich in ein paar Tagen erledigt sein, ist es nicht, jetzt sind diese Sanktionen da, die einfach so krass sind, wie er sich das, glaube ich, auch selbst nicht hätte vorstellen können, wie geht es weiter, ist da eine Drucksituation da, die ihn irgendwann zu einer Handlung zwingt, einigt man sich irgendwie, die Einigungen sind ja bis jetzt einfach, also diese versuchten Einigungen, wir verhandeln da irgendwie, es waren ja keine richtigen Verhandlungen. Ich frage mich schon, wie geht das jetzt weiter und was werden wir in den nächsten Tagen für Bilder sehen, wie eskaliert das noch nach oben, und ich finde auch, man sagt dann immer so, ja, man hat Angst vor Krieg und vor dem Dritten Weltkrieg und Atomkrieg, aber schon das, was gerade passiert, ist ja so unfassbar schlimm und es ist so unfassbar schrecklich, was den Menschen gerade jetzt in diesem Moment passiert, dass ich mich halt frage, wie geht es weiter? Was wird es für Auswirkungen haben? Und wo kann dem Ganzen ein Ende gesetzt werden? Und da fühlt sich für mich gerade ein Putsch. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht geht es dann am Ende auch schneller durch eine Hintertür. Kenne ich mich zu schlecht aus oder habe ich zu wenig irgendwie Putsche beobachtet, um jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt in Russland, wir stehen kurz davor. Aber dann ist natürlich schon die Frage, wie geht es sich aus?
Hundertprozentig. Und ich glaube, also da habe ich natürlich auch überhaupt gar keine Antwort drauf. Also wie sollte ich auch? Und natürlich beschäftigt mich das schon. Gleichzeitig muss ich aber ehrlich sagen, einfach nur so unter uns, dass ich so ohnmächtig bin, sich damit auseinanderzusetzen, dass ich es lieber nicht tue. Muss ich auch zugeben. Also so da mache ich schon schnell auch die Tür zu und denke mir, okay, ich kann es nicht beeinflussen, ich kann es auch nicht beurteilen, muss ich auch sagen. Also ich, das ist so groß und so weit weg. Ich habe keinerlei Sinnvolles beizutragen, ob der eine Atombombe schmeißen wird oder nicht. Ich kann mir Gedanken machen, was ich dann tue in meiner Familie. Aber nichtsdestotrotz, also da kommen ja auch sehr viele andere Probleme auch nochmal drumherum. Also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie das Timing des Ganzen ist, das finde ich völlig abstrus. Also das ist das, was mich am fasziniert. Also die Komponenten Pandemie, Olympia, das ist für mich und also wenn es ein wirklich ernsthaftes Problem gibt, dann ist es Klimawandel, der völlig in den Hintergrund rutscht gerade, oder nicht? Also und da explodiert mein Gehirn schon und da
bin ich glaube nicht, dass der so, also auf eine sehr weirde und auch katastrophale Art rutscht der Klimawandel voll nicht in den Hintergrund, weil der ja so quasi der Vorhang ist, vor dem das alles spielt. Und weil es eine Parallele gibt. Ja. Deutschland importiert einfach unfassbar viel, also ich glaube 55% des Gases, was in Deutschland verwendet wird, kommt aus Russland, die Hälfte des Erdöls und immer noch ein fast die Hälfte der Kohle. Also Deutschland ist komplett energieabhängig von Russland. Das ist ja auch der Grund, warum Deutschland dafür gesorgt hat, dass diese Sanktionen, so scharf sie erscheinen, sich überhaupt nicht ausdehnen auf den Energiesektor. Ja, es ist sogar die Banken, die dann gesperrt worden sind. Da hat man zufälligerweise die luxemburgische Filiale der Sberbank einfach ausgenommen, weil über die diese ganzen energiewirtschaftlichen Geschäfte abgewickelt werden. Ja, damit fängt es eben an. Und dann sieht man, dass in den letzten 20 Jahren einfach die deutsche Energiepolitik komplett verbockt worden ist. Und zwar eben nicht nur vom Klimawandel her, dass wir immer noch so stark auf nicht erneuerbare Energien setzen, auf fossile Energien setzen, sondern auch was geopolitische Abhängigkeit angeht. Ja, das hätte man anders lösen können, als Nord Stream 2 zu bauen, diese riesige Gaspipeline durch die Ostsee, hätte man auch anders lösen können. Aber was hat Angela Merkel gemacht? Die hat gesagt, nö, ach, das machen wir so, dann machen wir immer weiter. Also eigentlich hat Angela Merkel einen sowohl energiepolitischen Klima wie auch geopolitischen Totalschaden hinterlassen, was genau das angeht, nämlich die Energieversorgung von Deutschland. Und das hat sehr viel auch mit Klimawandel zu tun, glaube ich.
Ich finde es schon aber krass, wenn man sich so überlegt, wir haben uns ja auch so ein bisschen zum Plan genommen zu sagen, wir wollen informiert bleiben, ohne an der Welt zu verzweifeln. Und dann macht man morgens gerade so einen Nachrichten Ticker auf und du hast so 4 Slides und der erste ist so Krieg, ganz schlimme Kriegsbilder. Der zweite ist irgendwie Omikron kommt zurück, es wird eine 6. Welle geben, es wird eine neue Mutation im Sommer geben und der Herbst wird katastrophal und dann slidest du noch eins weiter und es ist halt Hochwasser in Australien und es ist einfach Klima, die Welt explodiert und ich finde es schon, ich weiß nicht, ob das, ich frage mich die ganze Zeit, war das früher auch schon so und ich habe das einfach nicht so wahrgenommen oder ich habe gerade manchmal echt das Gefühl, die Welt explodiert. Also ja, tut sie ja auch, aber ich finde das schon, das sind gerade einfach echt viele krasse Nachrichten und mir geht es da so ein bisschen so, Paul, wie dir. Also man hat das Gefühl, dass es so komplex, dass es schwierig ist, das emotional überhaupt zu erfassen und geschweige denn irgendwie rational da irgendwie ranzugehen und zu sagen, okay, alles klar, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um die eine Sache und was weiß ich, spare ein bisschen Strom oder fahre ein bisschen weniger Auto oder so. Und man hat ja das Gefühl, alles, so das Haus brennt, so jeder Raum brennt.
100%ig. Und ich, also auch da habe ich nicht so wirklich was Sinnvolles beizutragen, außer wie ich, also ich aus meiner persönlichen gesamten Stimmung glaube, dass ich bin viel gereist, sehr früh und habe sehr viele Konflikte gesehen und war meines Erachtens so irgendwann mit 25, 26 irgendwann in der Situation, dass ich eigentlich meine überzeugenden, klaren Werte nur noch grenzwertig damit vereinbaren konnte, mit was ich Geld verdient habe. Also ich habe fotografiert für einen chinesischen Großkonzern am Ende, der Klamotten an Aldi verkauft hat zum Beispiel. Und das habe ich dann für mich irgendwann aus den wirtschaftlichen Zusammenhängen wie auch aus den teilweise Leitsituationen, die ich schon gesehen habe und auch Konflikte, die ich sowohl in Afrika als auch im Mittleren Osten hautnah erlebt habe. Ich war 20 Mal in Israel und das alles, da habe ich irgendwann für mich, um mich vielleicht auch zu schützen, gesagt, das übersteigt meinen Horizont. Und
das finde ich aber wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, wir müssen ja gar nicht darüber reden, dass wir jetzt hier diese oder jene Fähigkeit oder Einsicht nicht haben, sondern ich glaube, wir können erstmal ganz normal, und das machen wir ja auch in unserem Podcast so ein bisschen, und das können wir hier zu dritt, glaube ich, noch besser machen. Erstmal steht man der Welt relativ schutzlos gegenüber, was da so alles auf einen einprasselt. Und dieses Gefühl, was Jule gerade beschrieben hat, dass es auf dich einstürzt und überall brennt alles, gibt es ja eine Vielzahl von Memes, die genau in diese Richtung weisen. Die bedeutet erstmal, dass du musst, egal wie und egal was, du bist gezwungen im 21. Jahrhundert, wenn du einfach nur ein Smartphone hast und die üblichen 2, 3 Netzwerke mal ab und zu anklickst und vielleicht nochmal auf Spiele online mal guckst, dann bist du gezwungen, ein Bewältigungsinstrument zu finden. Du kannst dir nicht leisten, das einfach so zu konsumieren und so passieren zu lassen. Dann wirst du komplett wahnsinnig innerhalb von Minuten. Ich glaube, dieses Bewältigungsinstrument, das müssen wir alle neu lernen. Und da hat auch jeder, glaube ich, für sich die Aufgabe rauszufinden, was am besten funktioniert. Ob das eben ist, dass man erstmal eine Woche sich komplett reinfräst in so ein Thema oder ob man es erstmal einen Monat aussperrt oder ob man generell sagt, ey, jetzt irgendwie die beiden Krisen, da habe ich mir ein bisschen was angetan und habe mir ein bisschen reingeguckt und habe auch was gespendet und gemacht. Aber diese Krise, die überspringe ich jetzt einfach. Also da mache ich diesmal einfach nicht mit, das schaffe ich einfach nicht. Und ich finde, das ist auch legitim. Aber was klar ist, ich glaube, wir müssen darüber oder wir können darüber sprechen. Ich glaube, das hilft Leuten, wenn wir jede und jeder für uns überlegen und schildern, was sind denn unsere Bewältigungsmechanismen? Und wenn du sowas sagst, wie ich mache dann die Tür zu oder ich denke, na, da bin ich nicht clever genug dafür, was natürlich gar nicht stimmt, aber was halt vielleicht trotzdem eine gute Art ist, damit umzugehen, dann sind das absolut legitime Bewältigungsmechanismen. Und dann kann man langsam von da ausgehend sagen, was kann ich mir zumuten, wie kann ich mich da rantasten, wie kann ich das, und das fand ich auch einen sehr guten Satz, dann ab einem bestimmten Punkt mit meinen Werten vereinbaren. Weil natürlich gibt es einen Unterschied zwischen, ich muss mal 4 Wochen Pause machen, weil ich sonst zusammenbreche und gar nichts mehr tun kann, und ich ignoriere X und Y und Z einfach komplett und ist mir alles egal. Da gibt es einen Unterschied dazwischen. Und wo der liegt und wie man den so rauskitzeln kann, dass man sich am Ende trotzdem noch in den Spiegel im Spiegel sehen kann. Das, glaube ich, muss jeder und jede für sich selber rausfinden. Und da gibt es super, wenn man da vielleicht so ein bisschen auch Vorbildcharakter, möchte ich gar nicht sagen, aber selber sagt, hier zum Beispiel, wie funktioniert das? Wie funktioniert das für dich, Paul? Wie funktioniert das für dich, Jule? Und wie funktioniert das für mich?
Ja. Ja, ich glaube, also ich um mal ganz stumpf und klein auch darauf zu antworten, ich habe durch die Zeitverschiebung 9 Stunden die letzten 5 Jahre genau sowas gelernt, ne? Weil ich ja auch aufwache zu, in meiner kleinen Welt, in meiner beruflichen, gibt's ja täglich Konflikte. Irgendwer hat was falsch gemacht, das ist ganz schlimm, das ist was auch immer. Es ist ja bei euch genauso wie bei jedem anderen da draußen, dass wir unsere Konflikte haben. Nur meine Konflikte sind theoretisch verfügbar ab der Sekunde, in der ich aufwache. Und zwar in Hülle und Fülle. Also ich wach eben zu 142 WhatsApp-Nachrichten auf und überall sind theoretisch potenziell schlechte Nachrichten drin. Und da habe ich für mich gelernt, die ersten anderthalb Stunden des Tages mache ich die nicht auf. Ich mache kein WhatsApp auf, weil ich erstmal auf wach werden will. Ich mache da andere Dinge. Ich kümmere mich um auch mich selbst ein bisschen. Und das hilft mir zumindest sehr, weil ich mit ein bisschen zeitlichem Abstand, und das ist ja passiv wie aktiv, also erst habe ich 9 Stunden und eine Nacht erstmal Vorsprung, also so blöd es klingt, da konnte ich gar nicht wahrnehmen, da habe ich geschlafen. Und dann aber nochmal für sich selber in seiner eigenen Welt aktiv sich nochmal eine Stunde rausnehmen. Das funktioniert in meiner kleinen Welt sehr, sehr gut. Also damit bin ich glücklicher und kann auch besser damit umgehen und kann diese Ohnmacht und die Angst, deswegen kann ich, wie ich im Intro gesagt habe, habe ich im Moment keine Angst. Weil für mich das nicht komplett überwältigend und wahnsinnig ist, was ich großartig finde, gerade so dumm wie es ist. Natürlich finde ich das gut, dass es für mich nicht so krass bedrohlich ist, weil es mir eben nicht schlecht geht damit. Und das mag egozentrisch sein, aber trotzdem ist es ja genau das, was du gerade gesagt hast, Sascha, ist natürlich völlig richtig, dass jeder für sich einen Weg finden muss, wie das da ist. Und was aber faszinierend ist, finde ich, und das ist schon abgefahren in diesem Konflikt. Es gibt ja keine zwei Seiten. Also bei allen anderen bisherigen Konflikten gab es ja durchaus auch immer, und das war hier in Amerika eine absolute Diskussionsgrundlage pro Trump oder gegen Trump. Da gab es immer Gespräche darüber. Und jetzt, aber also ich habe mit niemandem auch nur irgendwie im Entferntesten irgendeinen Kontakt gehabt, der mir wirklich pro Putin versucht hat zu erklären, dass es eigentlich ganz gut ist, was er da macht. Und dass es jetzt eigentlich ja um die Ukrainer geht, die befreit werden sollen. Sondern wir sind uns ja alle einig, auf welcher Seite wir hier stehen in dem Konflikt.
Ja, ich glaube, diese Einigkeit. Schloss von Donani noch nicht gesprochen. Also es gibt tatsächlich in Deutschland noch eine ganze Reihe von Putin-Apologeten, die einfach weiter Putinen. Oder die zumindest so graduell dann Sachen sagen, wie eigentlich das sind doch die Amerikaner schuld. Eigentlich ist doch die NATO schuld. Wir haben Putin so in die Ecke getrieben, dass der jetzt gar nicht anders konnte, als die Ukraine zu überfallen. Also das gibt wirklich Leute, die das machen. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Trolle, die bezahlten Trolle, die da Propaganda machen. Ja? Das, vielleicht sind die nicht in deinem Umfeld, aber die gibt's schon. Und im deutschsprachigen Internet sind die auch sehr präsent.
Verrückt.
Ja, Ich wollte gerade noch kurz was zu dem davor sagen, weil ich finde es total schön zu hören, wie du dich rausziehst und dass es auch, also so ein Eigenschutz und dann auch diese Feststellung, dass gerade in so einer Zeit man trotzdem auch sagen kann, hey, mir geht's aber gerade gut. Also ich bin jetzt nicht im Vollverzweifeln und ich verstehe total, wie du das meinst. So, natürlich bist du jetzt auch nicht blendend gelaunt wegen dieser ganzen Situation, aber selber so ein bisschen dieses Bild von, wenn das Flugzeug abstürzt, macht man sich erstmal die Sauerstoffmaske selbst drauf und dann kümmert man sich irgendwie um andere. Und dass man so einen Zustand hinbekommt, ich glaube schon, dass das so die große Aufgabe ist. Und ich finde jetzt gerade bei Social Media ist es bei diesem Konflikt zumindest so, dass es so einen so krass mitnehmen kann. Und das hat man ja auch schon die letzten Jahre so ein bisschen gemerkt, es haben sich so Sachen wie Triggerwarnung entwickelt oder dass die Leute irgendwie so Social Media Pausen machen. Und all das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen, weil man einfach überfordert ist mit dieser ganzen Situation und dem Umgang. Und dann gibt's Leute, die können damit extrem gut umgehen, die haben damit selbst einen Umgang gefunden, der funktioniert. Und es gibt Menschen, die immer wieder merken, oh, da passt es gerade nicht so. Und gerade lasse ich mich wieder zu krass reinziehen. Und ich merke schon, wahrscheinlich auch, weil ich gerade schwanger bin und das einfach, man ist so hyper emotional und will natürlich irgendwie auch nicht falsch gelegen haben, mit der Entscheidung, ein Kind in die Welt zu setzen und so, dass es mich da manchmal anders raushaut und ich mich da wieder erden muss und merke, okay, jetzt muss ich das ausmachen, jetzt muss ich da weggehen und schauen, dass ich irgendwie klarkomme. Und dann gibt's Momente, wo es mir aber persönlich auch total hilft, mich zu informieren. Und das haben wir auch so ein bisschen für den Podcast gemerkt, dass es manchmal auch ganz gut sein kann, manche Dinge genauer anzusehen. Ich habe von einem Freund mal, ich war mal in einer Situation im Dunkeln, wo ich extrem Angst hatte. Und der Freund ist Fotograf und hat mir dann aus dieser Situation zwei langzeitbelichtete Bilder geschenkt und hat gesagt, wenn man das lang genug belichtet und ansieht, dann hat man keine Angst mehr, dann ist es nicht mehr so dunkel und einengend, wie man das vielleicht vorher wahrnimmt. Und ich habe die Bilder heute noch und ich mochte diesen Gedanken sehr gerne. Und manchmal habe ich bei so politischen Debatten das Gefühl, dass es hilft, abzuschalten, und manchmal hilft es aber auch hinzusehen. Es gab in Berlin mal so eine Werbung, die hieß Hinsehen ist wie Wegsehen, nur krasser. Und manchmal stimmt es auch, manchmal hilft es, finde ich, total. Und ich habe jetzt auch echt viele Infos gelesen, gerade jetzt auch über die ganzen Hilfsaktionen, wo ich mir dachte, ach cool, das macht mir auch wieder Mut, und da ist Hinsehen ganz schön wichtig und gut. Und das wollte ich jetzt einfach so wahrscheinlich so ein bisschen als mein Lösungsansatz geben, dass Informationen, richtige Informationen, Quellen checken, auch echt gut sein kann, wenn man die Person ist, die halt dahin sehen muss und dieses Augenverschließen nicht machen kann in manchen Situationen, dann haben wir uns das im Podcast so ein bisschen vorgenommen, und das tut mir persönlich total gut, da was rauszuziehen und am Ende zu denken, okay, man geht informierter aus der ganzen Lage raus und man hat so ein bisschen weniger Angst, weil man versucht hat, über Infos, über Background-Checks das einzuschätzen, wie diese Situation ist. Wie machst du es denn, Sascha?
Ja, bei mir wechseln sich verschiedene Phasen ab. Ich kann es vielleicht mal ganz konkret machen. Vor ein paar Tagen ging die Meldung rum, dass Tschernobyl von den Russen eingenommen sei und irgendwie dass da kein Strom mehr sei. Und irgendwie ein Atomkraftwerk nicht mehr, das keinen Strom mehr bekommt, wo Stromausfall ist. Dass also, wenn es da laufen würde, irgendwie keine Kühlung mehr hätte. Das hört sich einfach an, das weiß man aus verschiedenen Filmen, das weiß man aus Blackout zum Beispiel. Das kann echt richtig schief gehen. Und dann habe ich aber angefangen, da ein bisschen nachzurecherchieren. Und dann ist jemand auf Twitter, der sich damit sehr gut auskennt, hat dann einfach ganz präzise gesagt, der auch so Fotos gepostet hat, von als er das letzte Mal in Tschernobyl war und sich das vor Ort angeschaut hat, also ein echter Experte, was ich da beurteilen konnte, auch ein paar andere Sachen habe ich recherchiert, dann habe ich einfach angefangen auszurecherchieren, was da eigentlich ganz genau los ist. Bis zu einem Punkt, nicht, dass ich jetzt irgendwie Tschernobyl dachte, wow, jetzt 3 Tage nur noch Tschernobyl, sondern bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich weiß jetzt so viel, auch aus verlässlichen Quellen, dass ich nicht mehr befürchte, dass nach Tschernobyl einfach Tschernobyl 2 kommt. Ja, da wurde dann zum Beispiel gesagt, ja, das ist nicht so, dass da dringend Brennstäbe gekühlt werden müssen. Das ist einfach nicht so. Es gibt zwar ein paar Sollbruchstellen, die bedeuten, dass da Energie gebraucht wird, unter anderem, weil da 2000 Menschen daran arbeiten, jeden Tag, oder sagen wir bis zum Ausbruch des Krieges, daran gearbeitet haben, das einigermaßen im Zaum zu halten. Aber es ist halt nicht so, dass, wenn die keinen Strom haben, irgendwie nach 24 Stunden irgendwie eine Kernschmelze am Start ist. Das ist einfach nicht so. Und in dem Moment, wo ich das also recherchiert hatte und auch aus mehreren glaubwürdigen Quellen so gehört habe, war klar, okay, ich kann das so ein bisschen wegbewältigen. Und dann gibt es aber auch umgekehrt Sachen, da merke ich nach ein bisschen Nachlesen, wow, wenn ich jetzt hier weitermache, dann wird es schlimmer. Weil es gibt ja Dinge, die verlieren ihren Schrecken, wenn man sie ein bisschen näher recherchiert. Und es gibt Dinge, die werden immer schlimmer, je näher man recherchiert. Und da bin ich, um deine Frage zu beantworten, Jule, noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehe. Ja, ich habe vor ein paar Tagen eine Fotoserie gesehen, die hätte ich einfach lieber nicht sehen wollen. Ja, das Stichwort Bombardierung von der Frühchenstation. Und da dachte ich auch, fuck, ich möchte das eigentlich nicht gesehen haben. Aber you can't unsee it. Und es geistert jetzt so im Kopf herum. Und das sind für mich so Situationen, da bin ich mir auch gar nicht sicher, wie kann ich die richtig bewältigen. Ich bin manchmal relativ gut im Vergessen und manchmal bin ich auch schlecht im Vergessen. Und ich kann es ganz schwierig vorher sagen, was da der Fall ist. Und insofern, ich habe noch nicht so eine Methode, wie ich das bewältigen kann. Tür zumachen, ja, funktioniert eine Zeit lang, aber auch nicht super lange. Verdrängung ist so ein bisschen wie Alkohol. Manchmal ist es super und manchmal hilft auch wirklich nur irgendwie die Flasche Wein am Abend. Aber genau wie Alkohol ist das halt eine sehr kurzfristige Lösung, die mal kurz Linderung verschafft, aber die echt backfired, wenn man die versucht, langfristig als Lösung zu verwenden. Und da habe ich einfach noch keinen super simplen Ansatz gefunden, ganz einfachen One-Size-Fits-All-Ansatz. Vielleicht gibt's den auch gar nicht.
Ja. Safe gibt's denn nicht. Und sag mal, weil ihr gerade so zwischendrin, ihr setzt ja jetzt ein zweites Kind in die Welt. Wie viel Angst habt ihr davor, dass das wirklich eine schlechte Idee ist? Weil ich hatte eine ähnliche Situation. Die euch ja auch bekannte Lina Tesch, eine sehr enge Freundin von mir, hat mich letztens aus vollem Herzen gefragt, sag mal, hast du keine Angst, ob das eine gute Idee ist, dass ich habe ja 3 Kinder, 15, 11 und 4. Und ich habe sofort aus vollem Herzen gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe keine Angst davor, dass diese Kinder nicht mehr A, aktiv leben können, so wie sie wollen, und B, ich habe einfach gar keine Angst davor. Habt ihr Angst davor?
Also ich habe vor ein paar Tagen diesen Jungen mit der Plastiktüte, der 4, 5 Jahre alt war und weint alleine an die Grenze gekommen ist, im Video gesehen und gesehen, wie verzweifelt der war. Und die Eltern haben ihn losgeschickt, der hatte einen Zettel dabei, wo irgendwas drauf gekritzelt war. Der ist inzwischen auch wieder bei seiner Familie. Aber als ich dieses Bild gesehen habe, das hat in mir eine Urangst getriggert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da gibt es dann so 2 Szenarien. Einmal, was ist realistisch wirklich und was hat man, wovor hat man aber trotzdem Angst, egal wie realistisch oder unrealistisch das gerade ist. Und was bei mir schon ist, ist diese diffuse Angst, dass wir unsere Kinder nicht so beschützen können, wie ich mir vorstelle, meine Kinder beschützen zu wollen. Weil ich gerade so viele Schicksale gesehen habe von Menschen. Kiew ist eine Stadt gewesen vor ein paar Wochen. Also wenn man diese Schicksale sich ein bisschen anhört von den Menschen, die hier jetzt gerade ankommen, da sind Leute dabei, die sagen, ich hatte tolle Jobs. Gestern war eine Frau bei Markus Lanz, die meinte, ich war Managerin, ich hatte alles, ich hatte ein Penthouse, für meinen Sohn ist alles cool. Und wir sind einfach im falschen Moment, zum falschen Zeitpunkt erwischt worden von diesem Krieg, auf eine Art, die uns gezwungen hat, mit einer Plastiktüte loszurennen. Und da muss ich sagen, da kann ich einfach, egal wie unwahrscheinlich das jetzt ist, dass es einen dritten Weltkrieg geben wird und Deutschland wirklich betroffen ist, da kann ich gar nicht involviert sein, weil ich das einfach schon für die Menschen, die das vielleicht in den letzten Jahren schon mehr haben kommen sehen, dass sowas passieren könnte, aber trotzdem auch super kalt erwischt wurden, kann ich das nicht komplett außen vor lassen. Und die Angst habe ich tatsächlich, ja.
Ist bei mir nur teilweise anders. Also auch bei mir ist es so, dass wenn ich habe jetzt nicht unmittelbar Angst vor einem Atomkrieg oder einem dritten Weltkrieg, auch so ein bisschen, weil ich mich da an Wahrscheinlichkeiten festhalte einerseits und andererseits, weil ich auch sagen würde, ich bin so optimistisch, dass ich denke, naja, es hilft mir nicht, wenn ich jetzt Angst hätte vor einem Atomkrieg. Das würde genau gar nichts ändern. Es würde nur meine Situation in genau diesem Moment erstmal schlechter machen. Es ist ja nicht so, dass die Strahlung dann irgendwie weniger schadet, wenn man vorher schön viel Angst hatte. Und trotzdem gibt es, und das ist so eine Parallele zu dem, was Jule gerade gesagt hat, trotzdem gibt es diese Situation, wo ich so Rio anschaue und denke, wow, was für eine Welt kommt da auf dich zu? Und vor allem, wie kann ich es schaffen, bis du ein bisschen besser für dich selbst sorgen kannst, dass du die maximalen Chancen, das maximale Glück rausschöpfen kannst aus deinem kleinen, jungen, großartigen Leben, das und dem ganzen Leben, was noch vor dir liegt. Also da wirklich der Wunsch, unsere Kinder und jetzt Rio zu beschützen und ihnen Dinge zu ermöglichen, ihnen die Welt zu zeigen, ihnen das Leben zu zeigen und mit ihnen zusammen zu leben, da habe ich manchmal Angst davor, dass das nicht oder nicht in dem Ausmaß und gar nicht in der Richtung geht, wie ich mir das so ausgemalt habe, zusammen mit Jule und zusammen mit unseren Kindern. Und dass ich also irgendwann, also ich würde nicht sagen von Angst, aber es ist halt so Szenarien kommen dann im Kopf, ja, was ist denn, wenn man den Kindern halt irgendwann zeigen muss, wie man Wasser strahlungsärmer macht, statt ihnen zu zeigen, was da für ein Schmetterling gerade langgeflogen ist. Also solche Szenarien, die auch fast so ein bisschen movie-driven sein mögen, aber solche Szenarien, die kommen dann schon da, aber die sind, da würde ich noch nicht mal von Angst sprechen, sondern eher so Schemendrohbilder, die ich aber relativ schnell wieder in den Griff kriege.
Ich würde da gerne noch was anfügen, weil ich glaube, über was wir auch viel reden, und das ist jetzt, die Lage ist natürlich gerade sehr von dem Krieg bestimmt, aber der Klimawandel einfach. Also schon, wir haben so ein bisschen uns beraten, wie machen wir das mit Flügen, Langstreckenflügen, großen Reisen auf die Welt. Wir sind so ein bisschen der Überzeugung, dass man das ab und zu einfach machen muss, weil es eine wahnsinnige Bereicherung ist, zu reisen. Fragen uns natürlich aber schon, haben wir ein Kind, das dann in 10 Jahren sagt, wie konntet ihr mit mir so viel solche Flüge machen? Der Planet geht gerade kaputt. Oder wird er Danke sagen, wird sagen, toll, dass ihr mir das ermöglicht habt. Und schon das, dass man halt so merkt, da sind Zweifel da, wo man nicht richtig weiß oder wo wir für uns entscheiden müssen. Wir haben eine Haltung dazu, aber wo einfach diskutiert wird gesellschaftlich und man sich natürlich fragt, wird der irgendwie Orte sehen, die vielleicht auch einfach gar nicht mehr da sein können wegen dem Klimawandel und so. Und das sind schon so Fragen, wo ich mir denke, das ist, also ich will es jetzt nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es so ein bisschen, wir sind ja gerade Frischeltern, du kannst uns wahrscheinlich jetzt aufklären, ob das eher so ein bisschen, man hat ja wahrscheinlich immer irgendwie Angst, so eine diffuse Angst als Eltern, aber ich finde schon, dass mit Klimawandel und so, denkt man mehr an die Zukunft, als man das vielleicht vorher gedacht hat, zumindest ist es bei mir so. Macht ihr euch darüber Gedanken, du hast jetzt auch schon Kids, die ja schon älter sind, also ist es dann irgendwann mehr Thema oder hat man da einfach eine persönliche Haltung zu und dann passt das schon?
Da gibt es verschiedene Sachen. Also erstens ist es so, dass wir, meine Frau und ich, für uns ja beschlossen, was heißt ja, wir haben beschlossen, dass wir unseren Kindern die Werkzeuge zur Verfügung geben wollen, dass die ab, sagen wir mal, 24, vielleicht auch 20, vielleicht auch 27, aber auf selbstständigen eigenen Beinen stehen können. Und mit Werkzeugen meinen wir nicht ein Erbe von 42 Millionen Euro oder eine Beteiligung an der Firma, die der Vater macht, sondern damit meine ich Zeug, ich möchte, dass meine Kinder nichts erben. Ich möchte, dass sie selbst sich verwirklichen können. Und ich möchte, dass sie was machen, worauf sie Bock haben. Völlig egal, was wir denken für sie. Und da kommt natürlich schon so ein Punkt, den ich, an dem ich immer auch durchaus diskutiere, weil ich per se wirklich aus tiefstem Herzen das nicht gut finde, wenn was so wird, wie man sich's vorgestellt hat. Und deswegen habe ich aufgehört, mir was auszumalen, vorzustellen, hinzumachen. Da würde ich dir, Sascha, schon auch sagen, gegebenenfalls ist halt, natürlich wird das nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, wie es vielleicht in deinem Leben war oder wo du sagst, okay, ich will mit dem 8-jährigen Rio Fußball spielend irgendwo da sein. Es kann sein, dass es nicht so wird. Das ist aber auch gut so, dass es anders wird. Und ich glaube, das ist gerade die Herausforderung im Leben. Und das, was wir als Eltern zumindest in unserem kleinen Kreis versuchen zu leisten, ist durch eben eine Offenherzigkeit, durch eine Information, die Tools, die genau diese Angst vor der Zukunft vielleicht wegzunehmen. Deswegen sind wir umgezogen. Deswegen haben wir eine neue Sprache, einen neuen Freundeskreis. Die haben eine Box auch nur gehabt, um was Materialistisches auch mal anders zu bewerten, dass man eben das nicht abhängig macht von der Menge des Spielzeugs und von der Ausstattung des Kinderspielzimmers oder was auch immer. Und das wiederum ist ein Weg, der für uns ganz gut funktioniert. Ob das auch daran liegt, dass ich überhaupt gar keine Angst für meine Kinder habe, dass sie in einer Welt aufwachsen werden, die nicht mehr lebenswert ist, das weiß ich nicht, ob das so ist. Ich glaube aber schon, dass, und da hangel ich persönlich mich auch schon immer an vergangenen Krisen entlang und erinnere mich dann schon auch sehr gut daran, wie Anfang Covid man denkt, die Welt wird nie wieder so, wie sie davor war. Die ist jetzt schon ganz schön so, wie sie davor war heute. Also muss man ja mal so sagen. So. Also deswegen geht natürlich meine Angst vor richtig schlimm. Also irgendwie das ganz natürliche, also dass das Bauchgefühl dazu ist da halt nicht so groß da, sagen wir es mal so. Es ist eine große Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es das Ende der Welt ist. Und ich glaube, dass
das Ende der Welt nicht. Genau. Aber es gibt so immer wieder so Schlaglichter der Gefühlslandschaft. Das ist ja übrigens einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen zusammen, weil wir glauben, dass über genau diese Gefühle, die mit und in Nachrichten vorkommen und auch diese ganze Gemengelage, was Deutschland bewegt, also die großen Debatten, die jetzt in den sozialen Medien stattfinden, die immer sehr emotionsgeladen sind, dass da zu wenig drauf geschaut wird und nicht nur aus einer emotionalen Ebene, sondern auch einfach aus einer analytischen Ebene, die aber dieses Emotionale nicht ausblendet. Und da ist für mich ein ganz wichtiger Hintergrund, den Jule gerade ein bisschen so mit angedeutet hat. Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wo uns retrospektiv unsere Kinder irgendwas vorwürfen würden oder werden oder wir uns selber etwas vorwerfen werden? Ja, so ein bisschen wie wenn man manchmal denkt, ey, warum seid ihr damals nicht weggegangen, bevor der Krieg losgegangen ist. Warum seid ihr da? Wieso habt ihr eigentlich, das war doch klar, dass dann XYZ passiert. Warum seid ihr nicht, warum habt ihr euch nicht auf den Weg gemacht? Warum habt ihr nicht diese Entscheidung getroffen? Das sind so rückwirkend natürlich immer ein bisschen leichter zu betrachtende Vorwürfe, aber natürlich frage ich mich genau schon, so wie Julia es gerade gesagt hat mit diesen Langstreckenflügen, kommt irgendwann der Punkt, ja, keine Ahnung, wie dieser Konflikt jetzt weitergeht, aber kommt irgendwann der Punkt, wo ich sagen würde, okay, jetzt ist der Moment, wo wir unsere Sachen packen und irgendwo hinfliegen. Und das sind schon Sachen, das sind Dinge, die ich mit Jule bespreche, wo wir darüber reden, wo wir auch überlegen müssen, ja, wie kriegen wir das denn hin? Wo wir überlegen müssen, was würde das denn für unser Leben bedeuten? Wird das dann einfach ein 6-wöchiger Urlaub irgendwie in Kanada? Oder wird es einfach, ohne dass man das so richtig ahnt, ein Umzug für immer, weil einfach die Ereignisse sich komplett überschlagen? Das sind so Sachen, über die wir schon reden und die auch mich beschäftigen. Und ich würde es nicht Angst nennen, aber ich würde es schon so eine Grundemotionalität des Zweifels nennen, der dadurch ausgelöst worden ist.
Okay, aber jetzt als Freund von euch,
ja,
jetzt mal so ganz stumpf und im kleinen, direkten Ding. Ihr habt doch ein Grundvertrauen daran, dass egal, wo ihr hingehen würdet auf der Welt,
ja,
ihr ein, also das größte Problem, Hunger, wird euch nicht mehr betreffen. Weil ihr werdet immer ausreichend Essen für eure Familie mit dem Toolset, was ihr zur Verfügung habt, sowohl ja, zwischenmenschlich als auch bildungstechnisch als auch,
ja, da,
also Kanada ist ja auch, also es ist ja kein First, es ist ja ein First World Problem, dass man nach Kanada auswandern muss, gegebenenfalls.
Ja.
Und genau das führt halt bei mir dazu, ich mache mir gar keine Sorgen, dass ihr eine wirklich existenzielle Krise mit eurer kleinen Familie je kommen werdet. 0,0. Als Kumpel jetzt von euch. Und vielleicht ist es deswegen so, dass ich da ein bisschen stumpfer und kürzer bin.
Ich finde es gar nicht stumpf, ich finde es ja schön. Und sich gegenseitig Mut zu sprechen, ist ja auch eine sehr herzwärmende und gute Sache. Aber da würde ich jetzt einwenden, ich bin auch kernoptimistisch, wie Jule auch und du ja auch. Ich gucke schon auch immer oder versuche fast um jeden Preis ins Positive zu gucken. Und das gelingt in den allermeisten Fällen. Aber das heißt nicht, dass ich mir gerade auch anhand der letzten Jahre und gerade sogar anhand der letzten Wochen und Monate mir sehr gut vorstellen kann, dass es natürlich Krisen gibt, die uns in existenzielle Schwierigkeiten bringen. Vielleicht haben wir da einen Startvorteil, einen wirtschaftlichen Startvorteil, einen Bildungsstartvorteil, auch vielleicht so ein bisschen einen Vorteil von Kontakten und insgesamt auch Gewitztheit, um es mal so auszudrücken. Mag alles sein, aber dass trotzdem existenzielle Krisen auftauchen. Also ich meine, so ein bisschen klingelt mir jetzt noch im Ohr, was du gesagt hast vorhin, Jule, die Frau, die bei Lanz war und gesagt hat, eigentlich war alles super, wir haben alles gut im Griff gehabt, wir hatten ein Dachgeschoss oder was sie gesagt hat und jetzt ist von jetzt auf hier alles weg. Und ich habe nicht diese Furcht, aber ich habe auch nicht die Hybris zu sagen, es ist völlig unmöglich, dass uns sowas passiert. Und deswegen möchte ich schon so eine gewisse, so ein bisschen manchmal alert sein. Nicht immer alert. Immer alert ist nervt und ist doof. Aber so ein bisschen alert sein, ein bisschen hinhören. Ist da, was könnte da passieren? Ja, und da die richtige Balance zu finden, dass man sich einerseits nicht komplett verrückt macht und andererseits nicht anfängt, komplett alle Signale zu überhören und zu sagen, ach, ist alles kein Problem, wird schon gut gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht.
Aber ich finde es trotzdem, es stimmt total, was du gerade sagst, Paul. Und es hat mir tatsächlich gerade auch so ein bisschen Mut gemacht auf eine Weise, die schon stimmt und die natürlich aus einer absoluten Privilegiertheit auch entsteht, dass man sich denkt, ja, eigentlich ist alles gut und die Wahrscheinlichkeit, dass es so schlecht ist und ich meine, dass es passieren kann, glaube ich, dafür gibt es viel zu viele Geschichten von auch Geflüchteten hier in Deutschland, wo man wirklich, wenn man dazu hört, dann einfach hört, dass die Menschen sagen, meine Eltern waren in Afghanistan und haben irgendwie hoch angesehene Jobs gehabt und jetzt sind sie hier und putzen und kommen gar nicht mehr auf ihr Leben klar. Und ich finde, wenn man das alles hört, dann kann man schon sensibel sein und in so einem Moment sich auch überlegen, okay, krass, das, also was haben die damals, die haben ja auch nicht das alles so geplant, wie es dann am Ende kam, aber so ein bisschen, ich finde, wenn man eine Familie hat, diesen Gedanken zu haben, ey, solange wir werden irgendwo sein, wir werden irgendwas zu essen haben und wir werden wahrscheinlich irgendwie kein Problem haben, Dach über dem Kopf zu haben, das hilft, finde ich schon, weil es geht ja hier eh nur um so hypothetische Fragen und dann sich zu sagen, ja, uns wird es schon allen so gut gehen, dass wir es schaffen, das hilft mir gerade sehr, weil man kommt ja manchmal in so eine Negativspirale dann auch rein, ja, wo man sich das dann irgendwie krasser ausmalt, als es dann wahrscheinlich ist. Und wenn man hier die Wahrscheinlichkeit einfach nur ansieht, dann muss schon sehr viel passieren, dass das nicht so ist. Und das, finde ich, macht einem auch Mut. Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich ist es auch schön, da so ranzugehen und zu sagen, wir werden es schon schaffen. Also, ja.
Und das macht es auch, wenn man diese, so ein bisschen diese Gewissheit hat, die auch durch solches Mut machen, wie du es gerade gemacht hast, Paul, entsteht, wenn man so ein bisschen diese Gewissheit hat, dass man auf die Füße fällt, versuche ich es jetzt mal ganz basic auszudrücken, dann kann man auch aus einer Position der Kraft viel leichter anderen helfen. Ja, weil es ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass mit zu diesem, ich falle auf die Füße, auf diese Erkenntnis oder die Gewissheit, ich falle auf die Füße, dazu gehört eben auch, dass man dann merkt, okay, aber wenn ich immer auf die Füße falle, dann kann ich auch mal versuchen, ein bisschen was zu riskieren, ein bisschen was zu investieren, im wahrsten Sinne des Wortes, um anderen Leuten zu helfen, die halt nicht auf die Füße fallen und nicht auf die Füße fallen konnten. Und ich glaube, das ist dann schon fast ein Gebot des Optimismus. Das ist dann fast schon, dass man eigentlich optimistisch sein sollte und dass man auch in katastrophalen Situationen trotzdem versuchen muss zu denken, ja, wir kriegen das schon gut hin, weil man mit der Kraft, die daraus folgt, viel leichter etwas unternehmen kann, um denen zu helfen, die wirklich ganz heftig unter der Situation leiden. Und die gibt es ja im Moment zu Millionen.
Hundertprozentig. Und ich glaube auch die, wir müssen so langsam zum Ende kommen hier, wir haben schon überzogen, um vielleicht ein Schlusswort zu sagen, die, ich glaube, das Gegenteil von Angst ist ja irgendwie Mut auf eine Art und Weise. Und jeder, der vielleicht ein bisschen Angst davor hat, jetzt anderen Leuten zu helfen, Geflüchteten zu helfen, jemanden aufzunehmen, vielleicht aber auch irgendwie kleinste Tätigkeiten von Geldspenden über Sachspenden, über was organisieren, was auch immer einem möglich ist, aus dieser dann doch privilegierten Lage. Wenn wir dem ein bisschen Mut zusprechen, es wird sich lohnen. Es lohnt sich ja auch karmamäßig sehr. Ja. Also das wird hundertprozentig sich ausschlagen auf dein Leben. Spring da über deinen eigenen Schatten. Und ich glaube, dass dieser Mut hundertprozentig belohnt wird. Und ich bin ein lebendes Beispiel, dass immer, wenn ich mutig war, hat sich das ganz krass gelohnt. Und immer, wenn ich investiert habe und auch eben ohne, was heißt echtes Helfen? Ohne Gegenwert, also ohne, dass man wirklich echte Geschenke, also wirklich eben aus vollstem Herzen jemandem helfen wollen und eben nicht was als Gegenleistung erwarten und das tun, damit man irgendwie das in Lebenslauf reinstellen kann und dass man irgendwie vielleicht auf LinkedIn was Cooles oder auf Insta was posten kann, sondern aus wirklich voller Nächstenliebe. Wenn man das tut, das lohnt sich. Und das ist wirklich crazy, was das auch wert ist und wie viel man da helfen kann. Und da glaube ich schon, dass wir als Gesellschaft das jetzt auch gerade zeigen können. Und das ist wirklich das, was ich total positiv wahrnehme die ganze Zeit, was da passiert. Und wie gesagt, ey, wenn ich Joko sehe, das finde ich beeindruckend. Und davon gibt es 40 Beispiele, 140, tausende Beispiele gerade. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und deswegen will ich damit vielleicht enden und mal gucken. Und auch euren Podcast fand ich großartig am Donnerstag, weil auch der hat mir Angst genommen und hat mir aber auch ein bisschen teilweise das wunderbar erklärt, diese Konfliktsituation. Ich freue mich auf nächsten Donnerstag. Jeden Donnerstag kommt es, korrekt?
Ja,
und genau. Wisst ihr schon das Thema von nächsten Donnerstag oder wann entscheidet ihr es? Ihr macht es interaktiv, ne? Mittwochs kommt immer eine Webseite, einen Link, wo man dann Sachen fragen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wir haben eine Webseite zu dem Podcast, feelthenews.de. Die machen wir mit unserem Staffelpartner Jimdo, ein Website-Baukasten, wo man sehr schnell, sehr cool einfach Webseiten zusammenbauen kann. Und mit denen haben wir diese Website gemacht, wo man auch Sprachnachrichten hinterlassen kann. Und Mittwochvormittag sagen wir über Twitter und auch auf der Website, was das Thema sein wird von dem Podcast, den wir dann aufnehmen. Und dann kann man Sprachnachrichten hinterlassen, die dann auch in den Podcast eingebaut werden. Das heißt, wir bestimmen schon so am Mittwochvormittag bestimmen wir, worüber wir in dieser Woche reden werden und versuchen so ein bisschen zu erspüren und zu erahnen. Und manchmal ist es auch vollkommen klar, das ist das große Thema, über das gerade alle reden. Das ist so ein bisschen der Drive, mit dem wir da unterwegs sind.
Ich freue mich drauf. Am Donnerstag.
Paul, vielen Dank.
Paul, tausend Dank für die Einladung und für die Sondersendung. Umarmung nach Bogota und Kalifornien gleichzeitig.
Ja, wir müssen uns bald mal sehen. Und ihr müsst eine dieser langen Strecken bitte nach Kalifornien machen. Damit ihr uns
kommen wir auf jeden Fall. Kommen auch bei dir intensiv vorbei.
Ja, das freut mich.
Paul, vielen Dank und dann mach's ganz gut und bleib gesund.
Super, bis später.
Ciao.
Tschüss.